Okay, my task now is to take you to another part of the world.
Ich möchte Sie jetzt mitnehmen in einen anderen Teil der Welt, nach Osteuropa. Und insbesondere möchte ich über den jüngsten Krieg in Europa sprechen, der Krieg, der 1991 bis 1995 stattgefunden hat. Der Krieg im früheren Jugoslawien, vielleicht werden sich einige von Ihnen daran noch erinnern. Es gibt ein paar Punkte, die ich in diesem Zusammenhang machen möchte. Zum einen, weil ich deutlich machen möchte, dass das Völkerrecht eine ganz wichtige Rolle gespielt hat mit Blick auf diesen Krieg. Und zweitens, weil ich zeigen möchte, wie der Nationalismus sich als Hindernis gegen Krieg, gegen Wahrheit und Gerechtigkeit darstellt. Es geht um ein Ereignis vom vergangenen Herbst, als 10 kroatische Generale in Orašje in Bosnien-Herzegowina festgenommen wurden. Es handelte sich um bosnische Bürger. Ethnisch waren sie Kroaten, aber sie waren auf bosnischem Territorium festgenommen worden und man klagte sie an der Verbrechen gegen die serbische Bevölkerung. Dieses Ereignis rief eine massive nationalistische Reaktion in Kroatien hervor. Die Politiker reagierten, aber ebenso die Bürger und Bürgerinnen. Man sah die Verhaftungen als feindlichen Akt, als eine Verschwörung, und zwar nicht nur wegen der Individuen oder als Akt gegen die Individuen wurde das gesehen, als individuelle Sache, sondern man sah das als einen Akt gegen Kroatien insgesamt. Es handelte sich um das Ende des Jahres 2016, also viele Jahre nach dem Ende des Krieges, und wir müssen uns natürlich fragen, was ist denn überhaupt passiert mit Blick auf die Kriegsverbrechen seit dem Ende des Krieges, und wie steht es um die, die nicht vor Gericht gestellt wurden, trotz internationaler Tribunale, die sich damit auseinandergesetzt haben. Es ist ja eine lange Liste, die das internationale Tribunal gegen die Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien aufgestellt hat. Und die einzelnen Staaten haben natürlich selber lange Listen auch aufgestellt. Kroatien hat eine lange Liste, in Bosnien-Herzegowina sind es über 2500 Fälle, in Kroatien sind es über 3000 Fälle, die jeweils zu ermitteln waren und sind. Die Frage ist natürlich, wie intensiv wird hier ermittelt? In Kroatien wurden ungefähr 3500 Fälle in den letzten 20 Jahren insgesamt untersucht, beziehungsweise da wurden die Ermittlungen begonnen. Eine kleine Zahl von Ermittlungen wurde bereits abgeschlossen. Es ist beim Documenta Center für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit festgehalten worden, dass es eine ganze Reihe von Verfahren gab vor den County Courts in der Republik Kroatien. Eine relativ hohe Zahl, insgesamt 23 bis 24 Verfahren. Dazu kommen ungefähr 100 weitere Anklagen pro Jahr. Man ist sich einig, dass diese Verfahren in Kroatien stattfinden sollen. Und es sind in der Regel Strafverfahren, in denen die Angeklagten sich rechtfertigen müssen wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist also auch über den Fall der Generäle, die ich anfangs nannte, sehr viel diskutiert worden. Und wie gesagt, man sah das als eine Art Akt gegen den Staat, insgesamt eine quasi kriegerische Attacke. Und natürlich etwas, was zu massiven Spannungen führte, auch im Verhältnis zwischen dem Staat Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Übrigens leugneten viele führende Politiker ihr Wissen, sagten, wir haben überhaupt nicht gewusst, dass hier was vorbereitet wurde, während die Geheimdienste sagten, doch, das war doch bekannt, seit 6 Jahren arbeiten wir bereits daran. Hier wurde vor allen Dingen auch argumentiert, dass es dubios sei, dass ausgerechnet jetzt hier agiert wird. Also die Frage wurde aufgeworfen, erstens, warum jetzt? Und zum Zweiten, warum nur Kroaten? Wobei das gar nicht stimmt. Die Zeitungen zeigten Statistiken und nannten die Zahl der Verfahren und Ermittlungen, die es in Bosnien bereits gegeben hatte. Und da stellt sich heraus, dass die Kroaten eigentlich eine Minderheit darstellen. All diese Fragen wurden also aufgeworfen und es sind aber die falschen Fragen, wie eine Kollegin von mir richtigerweise schrieb. Denn das Wichtigste und Relevanteste an der ganzen Sache ist doch, was haben die Leute gemacht und stimmt es, was man ihnen vorwirft? Wo ist hier die Wahrheit? Die Wahrheit kennen wir nicht. Sie muss erst bewiesen werden. Aber diese Frage hat niemand gestellt. Wie viel von dem, was hier behauptet wird, ist wahr? Es gab auch ein paar andere ganz hochrangige Gerichtsverfahren in Kroatien. Zum Beispiel gegen Tomislav Meltzev und andere. Und es ist immer wieder die gleiche Attitüde, mit der man hier vorgeht. Das heißt, es geht nie tatsächlich um die Frage, worum geht es hier eigentlich? Also um welche Verbrechen geht es? Diese Verfahren waren für Kroatien wichtig, um in die EU aufgenommen zu werden. Das war sozusagen die Vorbereitung für die Aufnahme in die EU. Und man kann sich vorstellen, dass man dort auch nicht wirklich enthusiastisch war, was diese Verfahren angeht. 2013 ist Kroatien Mitglied der EU geworden und bis dahin hatte man natürlich eine ganze Menge Gerichtsverfahren vorbereitet. Es gab aber eine große Sorge im Land und man war sich auch nicht sicher, ob hier diese Straftaten wirklich ermittelt werden sollten, ob die Leute tatsächlich vor Gericht gestellt werden sollten. Denn erstens, es gibt ein offizielles Dogma. Leute, die ihr Land verteidigen können, keine Kriegsverbrecher sein. Das ist ein Dogma, erstens. Zweitens, diese Verbrechen, wenn sie denn passieren, sind Ausnahmen. Es sind immer Ausnahmen. Es gab keine systematische Absicht, hier etwas zu tun, denn das führt zu ethnischen Säuberungen. Das sind nur sporadische Ereignisse. Und die Politiker haben Angst, dass nun in einem solchen Verfahren sehr wohl bewiesen werden kann, dass es sich um systematische Kriegsverbrechen handelt, dass es eben nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass das Ganze tatsächlich ein eingebettetes, systematisches Vorgehen ist, wo sie doch eigentlich ihre Staaten so klar und sauber wie möglich präsentieren wollen, wie nur möglich. Das also müssen wir im Kopf haben, wenn man verstehen möchte, warum es ausgesprochen schwer war, in irgendeiner Art und Weise hier Ermittlungen zu führen und warum es so viel Aufregung gab. angesichts dessen, was in Bosnien stattfand. In der Auseinandersetzung vor dem Internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien haben wir natürlich eine Institution, die notwendigerweise institutionalisiert werden musste, um tatsächlich die Kriegsverbrechen zu bearbeiten. Auch da ist natürlich der Aspekt wichtig, dass in den Ländern selber man diese Menschen, die Kriegsverbrecher, nicht wirklich vor Gericht stellen will. Umso weniger, als viele von ihnen tatsächlich als Kriegshelden gelten. Und deswegen musste es über ein internationales Verfahren, über einen internationalen Gerichtshof gehen. Natürlich kann man darüber diskutieren, warum hat der ICTY agiert, wie er agiert hat, wie viel politischen Druck gab es, ist hier wirklich tatsächlich Wahrheit ermittelt worden und vieles andere. Aber die Rolle des ICTY ist für mich wichtig, nichtsdestoweniger. Denn der ICTY hat die Wahrheit demonstriert. Gehen wir noch einmal zurück, 25, 26 Jahre, und schauen wir uns an, wie es in den Ländern aussah. Und das erklärt ein bisschen, warum ich denke, dass der ICTY nützlich ist. Ich möchte hier uns zurückversetzen in das Jahr 1994. Da ist eine kleine Gruppe von Paramilitärs, die an der Tür einer serbischen Familie klingelt. Es ist die Familie Zec in Zagreb, Kroatien, 1991 im Winter. Spät in der Nacht, am 7. Dezember, klingelt also diese kleine Gruppe von 5 Männern in paramilitärischen Uniformen an der Wohnungstür. Der Vater, ein Serbe, öffnet die Tür. Sie versuchen, ihn festzuhalten, er flieht, sie erschießen ihn auf der Straße. Die Mutter und die 12-jährige Tochter Alexandra werden gefesselt, werden in ein Auto gebracht und werden dann in den Wald transportiert. Und dort wird zunächst die Mutter getötet und dann ist Alexandra dran, auch sie wird getötet. Bald werden sie verhaftet und dann wird der Fall ermittelt und sie geben ihre Tat zu. Das ist wichtig. Aber auf einer höheren Ebene, vielleicht sogar auf der obersten Ebene, heißt es, dass aufgrund von Verfahrensfehlern, nämlich, dass es keinen Anwalt gab bei ihrer Vernehmung oder dass ihr Anwalt bei der Vernehmung nicht zugegen war, beabsichtigt oder nicht, sie freigelassen werden sollten. Sie geben also die Morde zu und werden freigelassen. Das heißt, hier kennen wir die Wahrheit und dennoch wird keine Gerechtigkeit geübt. Dennoch wird hier tatsächlich der Täter freigelassen. Und natürlich gibt es massive Zweifel und die Vermutung, dass das Ganze auf oberster Ebene so beschlossen wurde oder angeordnet wurde. Das zeigt eigentlich auch, wie schwer es tatsächlich war, vor Gericht oder ist, vor Gericht, vor einem Richter, Gerechtigkeit zu bekommen. Also zurück zum ICTY. Ich habe mich mit den Kriegsverbrechern, die dort vor Gericht gestellt wurden, befasst in meinem Buch. Und eine Sache wird immer wieder deutlich. Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, die, wenn man sie im Einzelnen betrachtet, zusammengesetzt ein Bild ergeben von dem, was geschehen ist. Und damit etabliert sich natürlich die Wahrheit. Und deswegen war dieses Gericht so wichtig. Es ist zum Beispiel die Geschichte von Srebrenica, wo über 8.000 junge Männer zwischen 18 und 80 von den Serben umgebracht wurden, deren Kommandeure jetzt beim ICTY vor Gericht stehen. Also ich sehe durchaus den ICTY in einer historischen Rolle. Ich denke, der ICTY spielt eine wirklich wichtige Rolle. Auch der Sprecher von Carla Del Ponte hat ein Buch geschrieben über diese Fälle und über ihre Arbeit an der Spitze des Gerichts, die das zeigen. Also die Wahrheit wird gezeigt, wird bewiesen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir erinnern uns auch an die Massenvergewaltigung, vor allen Dingen von Musliminnen. Auch hier fehlen nach wie vor die Zahlen. Aber wir wissen, dass mindestens 30.000 Frauen vergewaltigt wurden. Und auch hier stehen die Täter vor Gericht, vor dem ICTY. Oder die Zerstörung der Brücke in Mostar oder die Konzentrationslager von Dritelji und Heliodrom oder die Belagerung von Sarajevo. All das wird hier vor Gericht verhandelt. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, denn ohne Wahrheit gibt es keine Gerechtigkeit. Und wenn es keine Gerechtigkeit gibt, dann gibt es auch keine Versöhnung. Wir sind also konfrontiert damit, dass der Nationalismus Sanktionen und Strafen und Gerechtigkeit in den einzelnen Ländern unmöglich macht. Es ist in den einzelnen Ländern nicht möglich, tatsächlich unabhängig Gerechtigkeit walten zu lassen. Und das ist das, was wir sehen müssen, wenn wir diese Fälle betrachten. Ich könnte noch weitere Beispiele nennen, aber da kommen wir vielleicht in der Diskussion nachher noch einmal darauf zurück. Eine andere Sache ist die, wenn es keine Wahrheit gibt, dann lässt sich die öffentliche Meinung viel, viel schneller manipulieren. Da kann man viel schneller mit Emotionen spielen. Wäre es besser, manchmal die Vergangenheit ruhen zu lassen? Man kann hier zum Beispiel unterschiedliche Wege auch beobachten. Schauen wir nach Deutschland, schauen wir nach Spanien. Deutschland nach der Nazizeit, Spanien nach Franco. Viele Jahre nach den Kriegen steht man immer wieder an dem Punkt, an dem Einzelne hingehen und sagen, nein, was hier mit Blick auf die Vergangenheit berichtet wird, entspricht nicht der Wahrheit. Und Gerechtigkeit ist nicht möglich, wenn es keine Wahrheit gibt. Und dann ist tatsächlich auch keine Versöhnung möglich, meine ich. Wir müssen also hier auch die Vergangenheit sehen. Vielen Dank.